SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute. Und zu Gast ist eine Frau, die im wahrsten Sinne des Wortes schlagartig berühmt wurde. Am 7. November 1968 verabreichte sie dem damaligen Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger wegen seiner Nazi-Vergangenheit vor laufenden Kameras eine Ohrfeige. Bis heute ist sie eine engagierte Kämpferin gegen Vergangenheitsverdrängung und Vergessen. Sie hat etliche große Nazis quer durch die ganze Welt verfolgt und dafür gesorgt, dass sie verurteilt wurden. Und das unter Einsatz ihres eigenen Lebens. Zu Gast sind Leute ist Beate Glasfeld. Schönen guten Morgen.
Genau.
Frau Glasfeld, vorgestern sind Sie 70 geworden. Herzlichen Glückwunsch erstmal noch nachträglich. Ist das für Sie ein Datum wie jedes andere oder schon was Besonderes?
Ich meine, wenn man 70 ist und noch nicht allzu krank, ist man schon sehr, sehr froh, würde ich sagen. Ja, man wartet jetzt auf den 80. hoffentlich in dem gleichen Zustand, Gesundheitszustand wie heute.
Da sehen wir uns in 10 Jahren wieder. Sie sind die einzige 70-Jährige, die mir bislang gegenüber saß, deren Leben schon zweimal fürs Kino verfilmt wurde. Einmal in den 80er Jahren in einer Hollywood-Verfilmung mit Farrah Fawcett in der Hauptrolle und dann kürzlich mit Franka Potente. Was ist das für ein Gefühl, wenn man sein eigenes Leben im Kino sieht?
In dem zweiten Film, als wir den zum ersten Mal in Paris sahen mit Franka Potente, hatte ich meine beiden Kinder mitgebracht und ich muss sagen, da liefen doch allen die Tränen ein bisschen über die Wangen.
Verrührung.
Verrührung, ja.
Auf was, wenn Sie auf die 70 Jahre Ihres Lebens zurückblicken, sind Sie denn besonders stolz?
Ich glaube natürlich, das, was mir noch immer noch anhängen wird, ist natürlich die Ohrfeige, jetzt ganz klar. Es war eine symbolische Aktion, weil ich keine anderen Mittel mehr hatte, auf die Vergangenheit von Kiesinger aufmerksam zu machen. Und unser Anliegen war ja auch, ihn zum Rücktritt zu zwingen. Ich habe mal gesagt, es ist die Aktion einer jungen Deutschen, die die Vätergeneration ohrfeigt. Und da hatte ich die ganze, sagen wir mal, einen Großteil der deutschen Jugend hinter mir gehabt.
Gäbe es etwas, wenn Sie auf die 70 Jahre zurückblicken, was Sie heute anders machen würden?
Im Allgemeinen nicht, denn Serge und ich, wir haben also zusammen also unsere Arbeit durchgeführt. Er als Jude, ich als Deutsche und Nicht-Jüdin. Und wir haben immer uns das zur Aufgabe gemacht, zu handeln und soweit wir können, doch zu uns zu engagieren. Wir haben illegal sehr oft gehandelt, wir haben Gesetze überschritten, aber der Skandal, den wir aufdecken wollten, war meistens größer, als das wir taten. Wir haben in vielen Fällen sehr viel Erfolg gehabt, nicht immer, aber bereuen tue ich nichts.
Sie sind mit allen möglichen Ehren ausgezeichnet worden, mit der israelischen Tapferkeitsmedaille der Ghettokämpfer. Sie sind Ritter der Ehrenlegion in Frankreich, wo Sie auch leben. Dreimal wurden Sie für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen. Nur das Bundesverdienstkreuz, sprich die Anerkennung im eigenen Land, die haben Sie bislang nicht bekommen. Schmerzt das?
Gleich später mal zum 80.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Frau Glasfeld, Sie sind in Deutschland bekannt geworden durch die Ohrfeige, die Sie dem damaligen Bundeskanzler Kiesinger verabreicht haben, weil er im Dritten Reich in der Propagandaabteilung des Auswärtigen Amtes eine Führungsposition innehatte. Sie haben damals ja schon in Paris gelebt. Woher wussten Sie überhaupt von Kiesingers Vergangenheit?
Es waren einige Zeitungen wie der Figaro in Paris. Ich glaube, die israelische Zeitung hatten kurz über seine Vergangenheit berichtet oder mehr oder weniger angeschnitten. Ich arbeitete im deutsch-französischen Jugendwerk zu der Zeit. Ich gehörte zu den ersten Mitarbeitern des deutsch-französischen Jugendwerks. Und als Kiesinger 1966 gewählt wurde, hatte ich in meiner Rolle als Deutsche mir die Aufgabe gemacht, dagegen zu protestieren. Und hatte drei freie Tribünen einer französischen Zeitung Combat veröffentlicht, wo ich sagte, für mich ist ein Vorbild Willy Brandt, ein Widerstandskämpfer, aber nicht ein Mann wie Kiesinger, der sich einen genauso guten Ruf geschaffen hatte in den Reihen der Braunhem. Und auf den dritten Artikel bin ich aus dem deutsch-französischen Jugendwerk entlassen worden. Und der Satz darin war, dass ich nicht das Recht hatte zu sagen, dass ein Nazi ist. Ich sage es kurz gefasst. Und Serge und ich, wir sagten uns, das können wir nicht auf uns sitzen lassen, wir müssen weitermachen. Und auch das half nichts, ihn zum Rücktritt zu zwingen. Ich hatte Vorträge gehalten in Universitäten. Ich hatte die Leute wie Lisch, wie Teufel, Langkans und Dutschke angesprochen, um mich zu unterstützen in meinem Kampf gegen Kiesinger. Und dann hatte ich eine erste Aktion durchgeführt, wie ich schon sagte, etwas illegal, indem ich von der Besuchertribüne im Bonner Parlament runterrief, als Kiesinger sprach, Nazi, Kiesinger abtreten. Und da habe ich gemerkt, man muss die Presse benutzen, wie man kann.
Der das Skandal, war für Sie der Punkt, wo Sie gesagt haben, ja. Es reicht nicht zu schreiben, sondern man muss irgendwie einen Skandal provozieren.
Und ich hatte gemerkt, also die Aktion wurde natürlich besprochen in der Zeitung, aber auch die Tatsache, warum. Also die Vergangenheit von Kiesinger kam in die Zeitung. Und dann hatten Serge und ich ausgemacht, dass etwas Stärkeres und Symbolisches geschehen sein müsste. Und zwar war das dann der CDU-Parteitag in Berlin im November 68. Und das war ein Glücksfall. Ich hatte eine Eintrittskarten bekommen für verschiedene Veranstaltungen in meiner Kongresshalle. Und am letzten Tag, als Kissinger seine Rede vorbereitete, war es mir möglich, also mich an ihn so nah heranzukommen, dass ich ihn auch aufhalten konnte. Und dann,
das finde ich ganz erstaunlich, weil normalerweise kommt man doch so nah an Bundeskanzler überhaupt nicht ran.
Beim Allgemeinen, ich hatte die Gefahr auf mich genommen, dass ich von den Leibwächtern in der ersten Reihe war, erschossen werden konnte. Aber ich wurde von Kissinger gedeckt, also konnten die Leibwächter nicht schießen. Der zweite Skandal war dann eben noch von den deutschen Gerichten, dass ich am Abend selbst zu einem Jahr Gefängnis ohne Bewährung verurteilt wurde.
Zu einem Schnellgericht.
Aber das war ein Schnellgericht. Nein, das wurde eigentlich auch nur annulliert. Ich bin ja Französin, wie ich schon sagte, und hatte dann meinen Rechtsanwalt, das war Horst Mahler, gebeten, doch am nächsten Tag zum französischen Stadtkommandanten zu gehen und mich vor ein französisches Gericht zu stellen als Französin. Und daraufhin hatte das Gericht dann entschieden, also bis zur Berufungsverhandlung mich auf freiem Fuß zu setzen. Aber sonst hätte ich bestimmt einige Monate im Gefängnis gesessen.
Haben Sie vorher damit gerechnet, dass so eine harte Strafe drohen könnte?
Wir hatten damit gerechnet, Serge und ich sagte, deswegen hatten wir vorgebaut mit der französischen Staatsangehörigkeit. Und im zweiten Verfahren hatten wir ihn auch gut vorbereitet. Und zwar war das einige Monate später in Berlin. Und ich hatte dann einen Zeugen angefordert für mich. Und der auch angenommen wurde, es war ein Historiker, Joseph Billig, der in Deutschland studiert hatte und im französischen Dokumentationszentrum in Paris arbeitete. Und als ich die Archive damals durchsah, hatte ich mit Billig über die Vergangenheit von Kissinger gesprochen und gesagt, Herr Billig, wenn ich Kissinger aufhalten würde, was würden Sie glauben? Ist es eine symbolische Aktion? Und sagte, ja, ja. Und das brachte ich als Argument dem Vorsitzenden des Berufungsverfahrens vor und sagte, ja, den Zeugen können wir laden. Aber als er ihn befragte, Herr Billig, warum haben Sie die Klarsfeld dafür ermutigt, wickelte er die ganze Vergangenheit von Kissinger auf. Er wusste natürlich dem Richter sehr peinlich und sagte, na gut, die zweite Verhandlung wird auf unbestimmte Zeit verschoben. Und dann wurde ich zu 3 Monaten Gefängnis auf Bewährung verurteilt. Und als Brandt an die Regierung kam, wurde das Urteil amnestiert.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute, mit Beate Klaasfeld. Sie ohrfeigte Ex-Bundeskanzler Kiesinger wegen seiner Nazi-Vergangenheit und wurde später neben Simon Wiesenthal zur erfolgreichsten Nazi-Jägerin. Frau Klaasfeld, die Ohrfeige, die Sie Bundeskanzler Kiesinger damals verabreicht haben, Sie sagen ja selbst, es war ein symbolischer Akt, aber andererseits ist es ja schon eine Form der Körperverletzung. Es ist ein Unterschied, ob man irgendwo demonstriert oder zuhaut. Wie weit würden Sie gehen, um für Ihre Ziele zu kämpfen? Wo ist Ihre persönliche Grenze?
Wir haben eigentlich gezeigt, mein Mann und ich, dass wir, um unser Ziel voranzutreiben, also oft illegal gehandelt haben. Nach der Kissinger-Ohrfeige, er wurde ja dann 1969 abgelöst durch den Widerstandskämpfer Willy Brandt, den ich immer überall vertreten hatte, in Frankreich, in meinen Artikeln. Und dann kam eine Affäre, die Affäre Achenbach. In der neuen Koalition zwischen FDP und SPD schickte man einen Mann wie Ernst Achenbach, FDP-Abgeordneter, nach Brüssel. Achenbach war in der politischen Abteilung der deutschen Botschaft in Frankreich tätig gewesen, verantwortlich für die Deportation polnischer Juden. Ich bin dann durch die ganzen EG-Länder gereist, waren damals 6, und habe die Akten über Achenbach vorgelegt. Und die Bundesrepublik musste ihn als Kandidaten zurückführen. Und dann kam auf uns ein Problem zu. Wir haben bemerkt, dass all diejenigen, die in Frankreich tätig waren, für die Deportation der 76.000 Juden aus Frankreich, völlig unbehelligt in der Bundesrepublik lebten, als Rechtsanwälte, als Bürgermeister, als Senatspräsidenten. Und dann begann unser Kampf. Und ein Kampf, der, würde ich sagen, von der Straße aus ging, anders, gerade mit illegalen Aktionen, Demonstrationen vor dem Büro von Kurt Lischka, der ehemalige Chef der Gestapo in Berlin, Herbert Hagen, Ernst Heinrichsen. Denn die deutsche Justiz wollte nichts unternehmen, um diese NS-Verbrecher in Deutschland vor Gericht zu stellen. Und das war unsere Aufgabe gewesen, durch Aktionen wie Demonstrationen, aber auch versucht, Lischka zu entführen, ihn nach Frankreich zu verbringen, wo er damals noch hätte vor ein französisches Gericht gestellt werden können, Militärgericht. Wir haben es immer vorgezogen, dass die Sache dann von einem deutschen Gericht geregelt wurde, der Lischka-Prozess in Köln. Aber da hätten wir nicht den jahrelangen Druck ausgeübt mit den Tausenden von Juden, die aus Frankreich nach Köln anreisten, hätte es dieses Verfahren nie gegeben.
Aber wären Sie zum Beispiel so weit wie die RAF gegangen, an Menschen zu töten?
Auf keinen Fall. Wir sind froh, dass wir das nie benutzen mussten. Und wir haben niemals irgendwie uns wie die RAF damals, wir haben niemals Unschuldige belangt.
Sie wurden ja durch die Ohrfeige, die Sie Kiesinger gegeben hat, ja zum Vorbild für die 68er-Generation. Haben Sie sich dieser Generation zugehörig gefühlt?
Sicher schon. Ich meine, ich habe mich dann nachher etwas von den Linken getrennt. Ich meine, wir haben noch zusammengekämpft gegen Rechtsextremismus, gegen NPD in Stuttgart. Aber wir haben uns dann getrennt, als das Problem Israel sehr stark wurde. Denn die Linke im Allgemeinen, Großteil der Linken, wurde anti-amerikanisch, anti-zionistisch. Und das, wie ich schon vorhin sagte, meine Aufgabe als Deutsche ist es auch, gegen Antisemitismus und Antisionismus zu demonstrieren, meine Solidarität im jüdischen Volk zu zeigen, was ich in Gipfeltreffen in Rabat und Algerien getan habe, wo ich sagte, ich bin eine Deutsche, ich weiß, was es ist, wenn die Juden ermordet werden. Und ich bin hier, um euch zu zeigen, versucht eine Friedenslösung zu finden mit dem Staat Israel. Und da waren wir natürlich nicht mehr einer Meinung. Und ich daraufhin sagte, haben wir uns getrennt.
Eine Frau, die sich in keine Schublade einordnen lässt. Beate Klaasfeld, engagierte Kämpferin gegen Vergangenheitsverdrängung und Vergessen in SWR1, Leute.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute, mit der Nazijägerin Beate Klaasfeld. Frau Klaasfeld, Sie haben sehr viele spektakuläre Dinge gemacht, haben sich zum Beispiel in Warschau an einen Baum gekettet und gegen die Verfolgung der Juden in Polen Flugblätter verteilt. Sie haben der Hisbollah angeboten, als Austausch gegen israelische Geiseln in Haft zu gehen. Sie haben namhafte Nazis im Ausland aufgespürt und vieles, vieles mehr. Einen der Fälle greife ich jetzt mal raus, einfach weil Sie gesagt haben, diesen Mann erwischt und vor Gericht gebracht zu haben, das war das wichtigste Ergebnis meiner ganzen Aktionen. Gemeint ist Klaus Barbie. Was war das für ein Mann?
Klaus Barbie war der Chef der Gestapo in Lyon gewesen, der wirklich Judenhasser war. Denn für uns war ausschlaggebend besonders die Aktion, dass er 44 jüdische Kinder aus einem jüdischen Kinderheim in Lisieux, hoch in den Bergen liegend, also das war keine Bedrohung für den deutschen Besatzer, für die deutsche Armee, dass er die noch in letzter Minute, es war im April 1944, hat deportieren lassen. Das war seine Entscheidung gewesen. Und er ist dann nach dem Kriege nach Bolivien abgesetzt und lebte dann später in Lima. Die deutsche Justiz hatte sich nicht für ihn interessiert. Es war ein Strafantrag gestellt worden von einer Widerstandsorganisation in Deutschland. Und daraufhin hatte ein Staatsanwalt in München den Mut gehabt, oder ich weiß jetzt in Anführungsstrichen zu sagen, ich muss das Verfahren einstellen, denn für mich gibt es keinen Beweis, dass Klaus Barbie, ein Chef der Gestapo, 1944, kurz vor Kriegsende, das Schicksal der jüdischen Kinder, die alle weißen Kinder waren, die Eltern waren vorher deportiert, nach Auschwitz schickte, und dass es der sichere Tod war. Und das war für uns der Ausgangspunkt, um uns in diese Affäre Klaus Barbie einzumischen.
Sie gesagt haben, das ist ein Skandal, das kann nicht sein, dass dieser Mann ungestraft davonkommt.
Ja, und wir haben dann durch diese ganze Aktion, die wir eingeleitet haben, das Foto von ihm erschien in der Süddeutschen Zeitung, erfahren, dass er in Lima lebte als bolivianischer Geschäftsmann unter dem Namen von Klaus Altmann.
Sie haben den ja versucht zu entführen, das ist aber missglückt.
Ich habe dann erreicht, dass das Verfahren wieder aufgenommen wurde in München. Dann hat sich das eben so entwickelt, dass ich in der Lage war, Klaus Altmann Barbie in Lima zu identifizieren anhand der Fotos, die ich von einem Deutschen dort bekommen hatte. Und als ich nach Lima reiste, um ihn dort aufzuspüren, floh er nach La Paz. Er war Bolivianer. Und ich hatte dann in diesen beiden Fällen zwei jüdische Mütter angesprochen. Eine hatte drei Söhne im Kinderheim von Isieu verloren, eine andere zwei Töchter. Wir ketteten uns auf einer Bank an, gerade über vom Büro von Klaus Barbie, und forderten die Auslieferung, baten die Bolivianer, also uns zu unterstützen in der Auslieferung von Klaus Barbie. Und wir hatten dann versucht, wie Sie schon sagten, da die Sache nicht weiterging, die Bolivianer die Auslieferung verweigerten an Frankreich, versucht, ihn zu entführen. Mit Freunden, die wir hatten, vorgesehen war, ihn in La Paz zu kidnappen, dann nach Lima zu bringen und dann nach Frankreich, was nicht klappte, denn der Wagen, der angemietet wurde, war vorher kaputt gefahren. Und dann hatten die Bolivianer, um zu verhindern, dass Klaus Barbie sich irgendwie absetzen könnte aus Bolivien, ihn eingesperrt für einen Grund von Steuerhinterziehung. Aber immerhin, Jahre später, Anfang 1983, wurde er dann nach Frankreich ausgewiesen.
Wie viele Jahre haben Sie seine Spuren verfolgt?
Die Sache begann eigentlich 1971 damals und er wurde dann 1983 ausgeliefert. Ich glaube 86, 87 in Lyon verurteilt zu lebenslang und er starb im Gefängnis.
Was war das für ein Gefühl für Sie, als Sie diesen Mann dann vor Gericht sahen und ihm gegenüber saßen?
Ich muss sagen, diejenigen, die ihre Angehörigen verloren hatten, hatten ein Gefühl der Gerechtigkeit. Und ich glaube, das ist für mich auch immer der Fall gewesen, dass man nicht zulassen kann, dass ein Mann, der so etwas Fürchterliches verbrochen hat, unbestraft in Bolivien leben konnte und auch noch mit seinen Verbrechen dort hofieren ging und sagte, also ich bedreue nichts.
Haben Sie es mal erlebt, dass so ein hochrangiger Nazi Reue zeigte später?
Niemals. Wir haben damals Interviews geführt, wir haben Kurt Lischka in Köln angetroffen, in seiner Wohnung, wir haben ihm die Dokumente unterbreitet, die er unterzeichnet hatte, und er sagte, das habe ich nur so unterzeichnet, um zu wissen, was drin ist. Wir haben dann Herbert Hagen, den frühen Eichmann-Chef, auch in seinem Haus getroffen. Und er war also ganz besonders betrübt, dass wir seinen ruhigen Lebensabend stören konnten. Das Leben, seine Frau und seine Kinder wurden damit belästigt werden. Heinrichsen, der Bürgermeister, war in Bayern und Rechtsanwalt, also lachte uns aus und sagte, also Sie können mir gar nichts anhaben, nie werde ich vor Gericht gestellt werden. Nicht einer hatte irgendwie ein Gefühl des Bedauerns gehabt. Sie waren alle mit sich selbst beschäftigt, niemals ein Gefühl für die Opfer. Und ich weiß noch, als der Barbie-Prozess begann, und wir waren natürlich sehr zahlreich im Gerichtssaal, das Erste, was denn Klaus Barbie sagte, ich stehe heute nur hier, weil da eines Tages Beate Klarsfeld nach Bolivien kam. Das war für mich eine gewisse Genugtuung.
Keine Reue beim Täter, aber ein Gefühl der Gerechtigkeit bei den Opfern. SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Und in Leute zu Gast ist heute eine Frau, die viele große Nazis weltweit verfolgt und gestellt hat und vorgestern 70 wurde, Beate Klarsfeld. Frau Klarsfeld, bevor Sie den damaligen Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger geohrfeigt haben und Nazis weltweit gejagt haben, haben Sie ein ziemlich normales Leben geführt. Sie sind 1939 in Berlin geboren, als Tochter eines Versicherungsangestellten, dort aufgewachsen, zur Schule gegangen. Waren Sie als junges Mädchen schon so kämpferisch?
Und durchaus nicht. Nein, ich hatte eine ganz normale Kindheit gehabt in Berlin, in West-Berlin. Vielleicht bin ich ein bisschen darauf vorbereitet worden, denn ich lebte in West-Berlin, wie ich schon sagte. Ich hatte Verwandtschaft in Ost-Berlin, in Westdeutschland. Und vielleicht für eine Berlinerin war das schon ein bisschen anders, als wenn man in Köln aufgewachsen ist. Man hatte hier die zwei Welten, die zusammenstießen. Die kommunistische Welt und die westliche Welt, die kapitalistische Welt. Und vielleicht hat mich das ein bisschen vorbereitet. Mein Elternhaus war weder narzisstisch gewesen noch Widerstandskämpfer.
Ihr Vater
mein
war Wehrmacht.
Mein Vater war in der Wehrmacht gewesen und eingezogen, auch war nicht sehr begeistert. Ich weiß, als er einmal auf Urlaub kam, er kam gerade aus Russland, er war im Russlandfeldzug und hatte dann, würde ich sagen, das Glück vielleicht, dass er eine schwere Lungenentzündung bekam, aus Russland zurückkam nach Deutschland und dann bis Kriegsende, bis er in die britische Gefangenschaft kam, arbeitete in einem Büro.
Wurde das Dritte Reich bei Ihnen zu Hause thematisiert?
Im Allgemeinen nicht. Es war eigentlich kein Thema gewesen. Auch im Geschichtsunterricht wurde darüber nicht berichtet. Im Allgemeinen, wir hatten einen Geschichtslehrer, der war etwas älter. Vielleicht wollte er auch nicht, dass wir ihm die Frage stellen, was haben Sie getan, dafür oder dagegen? Ich selbst bin erst dann wahr geworden, was geschehen zwischen 33 und 45, als ich 1960 nach Paris kam.
Da sind Sie als Au-pair-Mädchen hingegangen, 1961 nach Paris. Das war ja damals schon ein bisschen ungewöhnlich, als Au-pair-Mädchen ins Ausland zu gehen. Was hat Sie darin gereizt?
Na, ich hatte eine Stellung in einer pharmazeutischen Firma, die mich nicht sehr interessierte. Ich war auch nicht so von meinem Leben in Berlin begeistert, wo meine Mutter sagte mir immer, du musst heiraten, eine schöne Wohnung. Das waren diese 3K, 3 Kinder, Kirche, Küche. Und als eine Freundin kam aus England als Au-pair zurück und sagte, hör mal Beate, ich gehe nach Paris, ich habe da ein paar Bekannte und die werden uns irgendwie schon helfen, irgendwo schlafen in der Anfangszeit. Und dann bin ich als Au-pair gegangen.
Sie haben ja dann später in Paris in der Metro auch Ihren Mann Serge kennengelernt. War es Liebe auf den ersten Blick?
Wir lebten im gleichen Viertel. Ich lebte in einer Familie damals in Boulogne und Serge an der Porte Saint-Cloud. Wir leben heute noch in der gleichen Gegend. Und wir haben uns zwar kurz nach meiner Ankunft in Paris in der U-Bahn-Station Porte Saint-Cloud kennengelernt. Und meine Wohnung ist heute eigentlich, wenn Sie durchbohren, fast da drüber. Ich sah ziemlich deutsch aus und hatte auch mein Buch von Alliance Française, ein blaues Buch, unterm Arm. Und um mich zu provozieren und zum Sprechen zu bringen, sagte mein Mann, ach, Sie sind vielleicht Engländerin, auf Französisch natürlich. Und ich sagte, nein, nein, ich bin Deutsche. Also war schon mal der erste Kontakt hergestellt. Und ich gab ihm dann meine Telefonnummer bei meiner Familie und wir haben uns dann etwas später getroffen und sind dann das erste Mal ausgegangen in einem Film, Niemals am Sonntag, Jamais le Dimanche.
Ihr Mann hatte einen ganz anderen Hintergrund als Sie. Er ist Jude, sein Vater ist in Auschwitz ums Leben gekommen, Sie Deutsche, Tochter eines Wehrmachtsoffiziers. War das am Anfang der Beziehung schwierig?
Als mein Mann mir sagte beim zweiten Rendezvous, dass er Jude ist und sein Vater deportiert wurde, war das für mich schon ein bisschen merkwürdig. Auch die Tatsache, dass immerhin in Frankreich zu dem Zeitpunkt doch noch in seiner Umgebung Freunde ein bisschen sagten, wie, du kannst mit einer Deutschen ausgehen. Aber als ich das erste Mal meine spätere Schwiegermutter sah, war das völlig anders. Sie sah in jedem den Menschen und nicht die Staatsangehörigkeit. Mein Mann sagte mir sofort, weißt du bist Deutsche, aber Hans und Sophie Scholl, für mich sind ein Vorbild. Und ich sagte, nun gut, also wenn das so ist, dann will ich auch versuchen, als Deutsche hier irgendwas zu tun in Frankreich. Und ich bin nicht schuldig, aber ich habe immerhin gewisse moralische und historische Verpflichtungen zu erfüllen.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Und in Leute zu Gast ist die Nazijägerin Beate Klaasfeld. Frau Klaasfeld, wir hatten gerade darüber gesprochen, wie Sie Ihren Mann kennengelernt haben, der aus einem ganz anderen Hintergrund kam als Sie. Sie haben mal gesagt, jeder von uns hätte sein Leben vermutlich ohne den anderen ganz anders gelebt. Wer war denn bei Ihnen beiden die treibende Kraft? Wer war derjenige, der gesagt hat, lass uns nicht eine ganz normale bürgerliche Existenz führen, lass uns dafür sorgen, dass den Nazi-Opfern Gerechtigkeit widerfährt und die Täter vor Gericht gestellt werden?
Na, schon die Tatsache, dass ein Jude eine Nichtjüdin heiratet, Franzose und Deutsche. Und dann weiß ich auch noch, als wir geheiratet haben, sagte uns der Bürgermeister im Rathaus im 16. Arrondissement, ja, Sie sind ein Couple franco-allemand, ein deutsch-französisches Ehepaar jetzt und Jüde, Nicht-Jüde, aber Sie müssen aus Ihrer Heirat was ganz Besonderes machen. Das war schon erstmal ein Anlauf. Und dann, ich würde sagen, mein Mann ist Historiker, hat politische Wissenschaften studiert. Und was ich nicht aus Deutschland wusste, habe ich durch ihn erfahren. Ich musste Bücher lesen, Filme sehen und mich wirklich informieren und erklärte mich auch, was zwischen 33 und 45 wirklich geschehen ist. Und diese Kenntnisse haben mich dann eben jedes Mal dazu gebracht, zu handeln. Zuerst waren wir beide allein, Serge und ich. Unterstützt dann nachher von Widerstandskämpfern, Deportierten. Aber die kamen nur auf uns zu, weil wir mobilisierten. Wir haben gehandelt und wir sind nicht diejenigen, die vor eine Botschaft gehen und protestieren. Ich war immer dort, wo die NS-Verbrecher waren, um sie aufzudecken. In Argentinien oder in Uruguay. Das ist eigentlich, die Art und Weise, wie wir handeln, dass wir an Ort und Stelle gehen, um die Sachen aufzuklären.
Wie oft haben Sie in Ihrem Leben im Gefängnis gesessen?
Na, ich habe eigentlich 5 Wochen zusammen in Köln-Ossendorf eingesessen, aufgrund des Entführungsversuchs von Kodlischka. Ich bin in Prag einen Tag im Gefängnis gesessen, weil ich dort gegen Antizionismus und Restalinisierung protestierte, wie schon die sagten in Polen damals. Ich bin in arabischen Ländern festgenommen worden, weil ich meine Solidarität mit Israel ausdrücken wollte.
Was war bei allem, was Sie erlebt haben, die gefährlichste Situation?
Ich muss sagen, dass meine Aktionen vorbereitet sind, denn man kannte mich, Beate Klaasfeld, Kissinger Ohrfeige. Und wenn wir eine Auktion unternahmen, hatte ich mich abgesichert, indem ich manchmal den Journalisten vorher zukommen ließe, was ich machen wollte, dass an Ort und Stelle jemand berichten konnte. Also im Allgemeinen, wenn die Aktion etwas höher ging in den Behörden und jemand verantwortliche Stellung nehmen musste, wurde gedacht, also nicht festnehmen oder aber auch nicht lange im Gefängnis lassen, das ist ein Skandal. Aber man weiß nie, was in der ersten Instanz geschehen kann, wenn man festgenommen wird. Ich weiß, als ich damals in Bolivien meine Aktionen durchführten und wir demonstrierten vor dem Büro von Klaus Barbie und ketteten uns fest. Wir sind festgenommen worden, dem Polizeichef vorgeführt worden, aber wir hatten das Glück, dass also man uns nicht irgendwie brutalisierte, aber zum gleichen Zeitpunkt war dort eine junge Deutsche festgenommen worden, Monika Ertl. Man hat sie nicht nur festgenommen, man hat sie sofort abgeschossen. Ich meine, das kann immer passieren, dass man bei der ersten Festnahme, dass irgendeiner, der sie festnimmt, irgendwie ausrastet und Gewalt antut. Aber nachher im Allgemeinen, wenn es ein bisschen höher geht, ist man gewissermaßen durch seinen Ruf geschützt.
Ja, aber es fängt ja immer mit der ersten Instanz an. Hatten Sie nie Angst?
Man geht das Risiko ein. Ich hatte das Glück, dass ich die ganzen Jahre, als mein Sohn noch klein war, meine Schwiegermutter ständig bei mir hatte, die mich verstanden hatte. Ich weiß, meine Kinder waren klein, wenn ich auf Aktionen ging. Arno war oft mit mir sogar im Wahlkampf gewesen, damals in Deutschland. Aber auch ein Angstgefühl, die Familie nicht wiederzusehen, ist natürlich schon da. Aber man ist so von seiner Mission und von seinem Vorhaben da so mobilisiert, dass man eigentlich an Angst auch nicht denkt. Und wenn Sie wirklich versuchen, irgendwas zu tun, müssen Sie das übergehen, dieses Angstgefühl. Im Allgemeinen, Angst muss man überwinden können.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute mit der Nazi-Jägerin Beate Klaasfeld. Frau Klaasfeld, Sie haben 2 Anschläge überlebt. Einmal wurde Ihnen eine Paketbombe zugeschickt, einmal Ihr Auto in die Luft gejagt. Zum Glück saß gerade keiner drin. Und Sie haben, das sollte man bei allem nicht vergessen, auch 2 Kinder. Haben Sie nie darüber nachgedacht, mit Ihren Aktionen aufzuhören und zu sagen, ab jetzt bin ich nur noch Mutter meiner Kinder?
Meine Mutter meiner Kinder war ich immer. Meine Kinder, wir haben ein sehr enges Familienleben gehabt. Ich bin mit meinen Kindern viel herumgereist. Und ich muss sagen, wir haben unsere Kinder eingeführt in das, was wir tun. Sie haben volles Verständnis dafür gehabt. Wir haben zusammen demonstriert in vielen Fällen. Also die Kinder haben, es war nie eine Trennung zwischen unserer Aktion und dem Familienleben. Deswegen würde ich sagen, im Gegenteil, ich glaube, unsere Kinder sind uns dankbar dafür, was wir getan haben. Und besonders Arno ist unsere Spuren getreten. Sicher, ich weiß noch, als wir sehr aktiv waren, ist mein Sohn auch bedroht worden über Telefon. Und ich meine, diese Bedrohung gab es ja, aber wir haben es überwunden, indem wir sagten, unser Kampf ist gerecht. Und wir können uns jetzt nicht mutlos werden, weil es zu Drohungen kommt. Wir haben das Glück gehabt, dass die Bombe nicht explodierte, dass mein Mann sie vorsichtig zum Polizeikommissar gebracht hatte und sie dort entladen wurde. Und eben die Zeitbombe im Auto ging nachts los und nicht am Morgen, als mein Mann mit meinem Sohn ins Auto stieg, um ihn zur Schule zu bringen.
Führen Sie eigentlich auch neben allem, was Sie erlebt haben, auch ein ganz normales bürgerliches Leben?
Ein ganz, ganz normales bürgerliches Leben.
Sie sagen ja immer gern, Sie sind Hausfrau.
Weil ich keinen richtigen Beruf habe. Ich glaube, das erste Geschenk, was mir mein Mann machte, war eine kleine Katze gewesen. Seitdem haben wir also viele Katzen und Hunde gehabt, haben auch heute noch. Also es macht uns sehr glücklich. Und wir mögen gerne reisen. Wir sind Fanatiker von Italien. Wir sind sehr oft in Venedig, in Florenz. Meine Tochter hat einen Italiener jetzt geheiratet aus Siena. Ich bin Großmutter geworden. Die Taufe war in der Kathedrale von Siena. Die Hochzeit war in Siena gewesen. Meine Tochter ist im Augenblick noch für einige Jahre in Paris. Also ich habe ständig meine Enkelin und meine Tochter und meinen Schwiegersohn in der Nähe von mir. Aber das Leben lieben ist gerade das, was uns auch dazu geführt hat, weiterzumachen, ja. Denn wir sprachen vorhin die RAF an, im Allgemeinen, die jungen Leute waren alle im Privatleben unglücklich geworden. Die hatten nicht den Ehepartner gefunden. Und im Allgemeinen, um wirklich etwas zu tun, braucht man auch das andere, das heißt das glückliche Zuhause sein. Und das haben wir immer gehabt. Und ich weiß, in irgendeinem Dokumentarfilm sagte mein Mann, wir hätten es nicht machen können, wenn ich und Beate nicht das Familienleben gehabt hätten, das wir heute noch führen.
Jetzt ist ja die Jagd auf Altnazis quasi abgeschlossen, weil es eigentlich kaum noch welche gibt, die leben. Was machen Sie heute noch mit Ihrem Mann zusammen?
Mein Mann hat angefangen, die ganzen Namen aufzuführen der Juden, die aus Frankreich deportiert wurden. 76.000 Juden wurden deportiert. Einige Tausend hingerichtet. Wir haben unwahrscheinlich viel Bücher veröffentlicht über die Endlösung der Judenfrage in Frankreich. Und gerade heute habe ich im Spiegel gelesen, in einem Interview, das sie mit dem Williamson, dem Kardinal, geführt haben, der den Holocaust verleugnet. Er sagte, er hätte sich aufgrund einer Studie dazu bringen lassen, dass es also nur, dass die Juden nicht vergast wurden, sondern 300.000 oder 400.000 starben. Das ist ein Leuchter-Report, den er gelesen hatte. Und gegen Leuchter haben wir demonstriert und ein Buch veröffentlicht, um dieses Buch zu widersprechen. Und dann sagte er auch noch im Spiegel-Interview, ich warte jetzt auf das Buch von Jean-Claude Prestac, ein Buch über die Gaskammern, ein Riesenbuch, was auch von uns veröffentlicht wurde. Also ich würde sagen, in dieser Hinsicht haben wir sehr viel getan. Mein Mann hat, er ist ja Historiker, auch erreicht, dass in Frankreich ganz anders über Vichy-Frankreich gedacht wurde. Als wir unsere Arbeit begannen, dachte man noch, dass in Frankreich die Juden von den Deutschen festgenommen wurden. Es war aber nicht, hätten die Deutschen nicht machen können ohne die Kollaboration der Vichy-Regierung. Und 1995 hat der französische Staatspräsident Jacques Chirac eine Rede gehalten, wo er sagte, ja, das war ganz Frankreich und vor allen Dingen ist ein Verbrechen, das nicht wieder gut zu machen ist. Und das ist, glaube ich, aufgrund der ganzen Dokumentation, die wir in den Jahren veröffentlicht haben. Und es gibt auch heute in Frankreich Hunderte und Hunderte von Gedenktafeln der jüdischen Kinder, die deportiert wurden, an Schulen, an Wohnhäusern. Und das ist die Arbeit von Serge und unserer Gruppe, denn wir haben für jedes dieser Kinder, die deportiert wurden, die letzte Adresse geben können. Also man weiß, wo sie wohnten.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute mit einer Kämpferin gegen Vergessen und Vergangenheitsverdrängung mit der Nazi-Jägerin Beate Klaasfeld. Frau Klaasfeld, wir hatten gerade über den erzkonservativen Bischof und Holocaust-Leugner Williamson gesprochen. Er will jetzt ein Buch lesen, das Sie zusammen mit Ihrem Mann rausgegeben haben, um sich davon zu überzeugen, dass es doch 6 Millionen tote Juden und die Gaskammern gab. Hier in Deutschland hat die Rehabilitierung von Williamson durch den Papst für viel Aufsehen gesorgt. Wie wurde das in Frankreich wahrgenommen?
Ich glaube, in Frankreich doch auch, ja, auf jeden Fall. Ich möchte hier nochmal der Frau Bundeskanzlerin Angela Merkel sagen, dass ich sie bewundere für ihr Engagement, das sie hatte, um dem Papst doch zu sagen, dass er diesen Holocaust-Leugner nicht in der katholischen Kirche tolerieren kann. Und ich glaube, da gehörte doch Mut dazu, das so offen zu sagen.
Und das haben ja auch hochrangige Kirchenvertreter aus Deutschland gesagt. Hat Sie sowas gefreut, dass da so viele wirklich ganz klar sagen, das geht heutzutage nicht
mehr? Auf jeden Fall eine gute Reaktion der katholischen Kirche, dass sie also das sagen, so weit geht es, das ist eine Grenze, die man nicht mehr schreiten kann. Aber Holocaust-Leugner im Allgemeinen, ich weiß nicht, sie sahen das auch oft aus Antisemitismus aus, weil sie die Juden hassen. Sie hassen Israel. Sie haben ja auch gesehen, gleichzeitig hatte Williamson dann über Gaza gesprochen, dass dort die Kinder ermordet werden. Aber diejenigen, die wirklich sich nicht aufklären lassen wollen, denen können wir nicht helfen. Denen können wir nicht helfen. Wir können nur denjenigen helfen, die wirklich also etwas zweifeln, die noch nicht ganz überzeugt sind von der Sache, dass es keinen Holocaust gab, keine 6 Millionen ermordet wurden. Aber deswegen muss man versuchen, so viel wie möglich Aufklärung zu schaffen. Deswegen ist es wunderbar, dass es überall heute diese Museen gibt. In Berlin das Holocaust-Denkmal, das Wannseehaus, das Jüdische Museum. Und ich sage, es ist heute eine Sache, dass man die Jugendlichen formiert und sie zu diesen Städten bringt, dass aus ihren Reihen eben keine Holocaust-Leugner kommen können.
Also Sie haben das Gefühl, dass Deutschland heute seine Hausaufgaben in Sachen Vergangenheitsbewältigung gemacht hat?
Oh, ich glaube auf jeden Fall. Denn ich sage, das sieht man schon an den vielen Einrichtungen, die es gibt, an den Holocaust zu erinnern. Und auch im Allgemeinen, die Schulkinder fahren nach Auschwitz. Sie gehen zu den verschiedensten Städten wie Buchenwald und all die Lager, die es in Deutschland gab. Und der Geschichtsunterricht hat sich doch heute sehr, sehr geändert in Deutschland. Und jeder, der etwas wissen will, kann es erfahren.
Frau Glasfeld, mir ist aufgefallen, dass es ganz viele Ähnlichkeiten zwischen Ihnen und einer anderen starken und berühmten Frau gibt, nämlich Marlene Dietrich. Sie ist wie Sie Berlinerin, wie Sie Kämpferin gegen Nazis, gegen das Vergessen. Und wie Sie ist sie schließlich in Paris gelandet und wurde wegen ihrer Arbeit im Ausland extrem geachtet. Sie gehören ja zu denen, mit denen Marlene Dietrich auch telefoniert hat. Über was hat sie mit Ihnen gesprochen?
Der erste Anruf, den ich hatte, war auf dem Beantworter. Und zwar war das während des Prozesses gegen Klaus Barbie in Lyon, wo sie sagte, was sie tun, ist wunderbar. Und sie schrieb mir noch auch Briefe. Allerdings wollte sie nie, dass ich sie besuchen komme.
Ja, sie wollte ja am Ende dann gar keinen Besuch mehr haben. Nur noch die engste Familie hat nur noch telefoniert.
Aber sie hatte mir dann viele Anerkennungsschreiben geschrieben und auch gratuliert, meinem Mann gesprochen. Und ich habe dann auch in einem Film mitgewirkt von einem ihrer Enkel. Und ich hatte dann auch die Genugtuung, dass ich mitgeholfen habe, dass in Paris ein Platz Marlene Dietrich errichtet wurde. Platz Marlene Dietrich.
Frau Glasfeld, ich habe jetzt noch ein kleines Dankeschön dafür, dass Sie Zeit für Leute hatten, ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk sozusagen. Ich muss mal kurz in meine Tasche greifen. Das ist nämlich jetzt eine Hommage an Marlene Dietrich. Marlene heißt die ganz einfach. Gesprochen und gesungen von zwei anderen großen Dieben, von Gisela May und Judy Winter nämlich. Ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß beim Anhören und alles Gute.
Vielen Dank.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.